Hallo, wir sind Florian und Annalisa und ihr hört den Bücherclan. Und in diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern aus unserem Schreibleben und aus unserem sonstigen Leben manchmal auch. Und ja, wir reden dann auch immer drüber, ja, woran haben wir sozusagen gearbeitet, sozusagen ja unsere Neuigkeiten-Rubrik. Und das ist ja die Ausgabe für den Dezember. Und da ist meine erste Frage an dich, Annalisa, bezüglich woran hast du gearbeitet? Wie lief der Nano?
Oh boy. Der November war sehr, sehr wild. Also ich bin ja an sich eigentlich Vollzeitautorin, mehr oder weniger. Ich bin ja noch Lektorin nebenbei, aber habe mir halt meine Aufgaben dieses Jahr so gelegt, dass ich eigentlich den November hätte komplett schreiben können. Ich habe am dritten Sommerroman geschrieben. Der ist auch fertig. Ich habe auch die 50.000 geschafft. Nur wesentlich langsamer, als ich eigentlich geplant habe. Und das lag so an ein paar Dingen. Zum einen bin ich gerade mitten in Medikamentumstellungen, das meinem Körper gar nicht gut getan hat. Ich war irgendwie die Hälfte der Zeit komplett ausgenockt, weil mein Körper einfach nicht auf die Reihe gekriegt hat, dass jetzt irgendwie die Medikamente nicht mehr so wirken, wie sie vorher gewirkt haben. Und das heißt, ich hatte irgendwie die Hälfte des Monats entweder Migräne, depressive Phase, bei der ich nicht mal aus dem Bett gekommen bin, oder mein Kreislauf ist zusammengeklappt, sobald ich versucht habe aufzustehen. Also es war richtig lustig. Mittlerweile geht's einigermaßen wieder, aber dementsprechend hatte ich irgendwie nur die Hälfte der Zeit und ich habe dann am 26. habe ich die 50.000 Wörter geschafft, gehittet. Das ist tatsächlich mein langsamster Nano bis jetzt. Also selbst in den Jahren, in denen ich gearbeitet habe, in denen ich studiert habe und noch ständig gependelt bin, um damals Freund, heute Mann, zu treffen, habe ich das schneller geschafft zu beenden als dieses Jahr. Aber meinem Körper geht's wieder einigermaßen gut. Ich habe trotzdem das Buch jetzt auch schon beendet, weil es nur ein bisschen mehr als 50.000 Wörter am Ende jetzt sein soll. Und was ganz wild ist, was der Gedanke jetzt einfach, dass das der letzte Teil von meiner Reihe ist. Also ich habe ja so Sommer- und Winterromane, die immer abwechselnd spielen, und der dritte Sommerroman beendet jetzt einfach so diesen ganzen alles davon. Und das ist jetzt der letzte Teil und das fühlt sich richtig, richtig komisch an. Aber ein Highlight, was definitiv diesen Monat war, war mein Schreibwochenende mit ein paar coolen Leuten. Ich habe ja so eine Schreibgruppe, mit der wir uns regelmäßig treffen. Und da haben wir beschlossen, wir wollen ein Write-In machen und sind das erste Wochenende weggefahren und haben dann tatsächlich da in der Zeit ganz viel geschrieben. Ich glaube, ich hatte an dem ersten Wochenende irgendwie 15.000 Wörter oder so geschrieben. Und das war auch so irgendwie meine produktivste Phase. Und das war super lustig und es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, mal gucken. Also zur Zeit der Aufnahme ist ja der November noch nicht vorbei. Mal gucken, bei wie vielen Wörtern ich dann tatsächlich am Ende rauskomme. Bin sehr gespannt, weil ich habe jetzt durchaus noch vor, weiterzuschreiben.
Das klingt aber auf alle Fälle ja trotzdem sehr, sehr produktiv. Also ich weiß, wenn ich Nano immer mitgemacht habe, ich habe doch immer teilweise hart gestruggelt, dann am Ende auf die 50.000, 60.000 Wörter zu kommen, die ich mir vorgenommen habe. Meistens mal lief es gut, mal weniger gut, aber ich sag mal, du bist ja da wirklich eine Ausgeburt an. Ich habe jetzt den Nano angefangen, natürlich mache ich den zu Ende und natürlich wird der 50.000 plus Wörter haben. Also ja, doch, das ist ja bei dir wirklich so, dass du immer, du weißt, okay, Annalisa fängt den Nano an, sie wird ihn auch schaffen. Da macht sich keiner einen Kopf, alle wissen, dass das wird so sein.
Ja, es gibt immer nur die Fragen, ob ich den normalen Nano oder ob ich den doppelten schreibe. Und tatsächlich hatte ich eigentlich geplant, dieses Jahr den doppelten zu schreiben. Das ist jetzt natürlich nichts geworden. Und wenn ich vor allen Dingen jetzt vergleiche zwischen letzten oder vorletzten Jahr, da habe ich halt die 50.000 in 10 Tagen oder so geschafft. Und jetzt halt habe ich 26 gebraucht. Aber wenn man halt das so rechnet, dass ich jetzt tatsächlich die Hälfte der Zeit ja ausgenockt war, ist es an sich, habe ich am 13. Tag den, also nach an meinem 13. Tag an sich den Nano geschafft, dementsprechend. Ich muss es mir einfach nur schönreden.
Und jetzt hast du gesagt, deine Sommer- und Winterromanreihe ist damit praktisch beendet.
Ja.
Ich glaube, das ist immer ein sehr, sehr trauriger Moment. Also ich weiß ja, am Ende des Buches, wenn man ein Buch schreibt, ist man immer so ein bisschen, ne? Aber in der Reihe muss das ja nochmal ein ganz anderes Gefühl sein, eine ganz andere Qualität von, ach, es ist schade, aber irgendwie vielleicht auch schön, wenn man es dann abschließt, vor allem bei so, ja auch, ich sag mal, wenn es dann so in die Richtung Romance geht, weil man ja vielleicht nicht das siebte Mal lesen möchte, wie die beiden sich wieder auseinanderleben und
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe da ein Schlupfloch gefunden. Ich schreibe einfach noch einen weiteren Spin-off. Das heißt, es ist jetzt noch nicht ganz so vorbei, wie es vielleicht sein könnte. Sonst wäre ich, glaube ich, also das ist, glaube ich, auch einer der Dinge, warum ich diesen Monat sehr langsam geschrieben habe, dass ich gemerkt habe, oh, es geht gerade aufs Ende zu und dieses Buch, also diese Buchreihe, beziehungsweise diese ganzen Charaktere sind ja jetzt seit 2021, glaube ich, mit mir. Und das ist richtig komisch, die jetzt irgendwie loszulassen. Und als ich dann beschlossen habe, ich schreibe noch einen weiteren Spin-off, lief es dann plötzlich wieder wesentlich besser. Also, naja, ich glaube, diese Reihe wird mich für immer begleiten. Und jedes Mal, wenn ich sage, okay, das ist jetzt wirklich der letzte Teil, kommt mir dann beim Schreiben noch eine Idee für einen Spin-off. Und dann, ich glaube, in 30 Jahren schreibe ich immer noch an den Büchern.
Die Gesamtausgabe können wir dann irgendwie nennen, die Reihe, die nächstes Jahr eingestellt wird. Sternchen.
Ja, so ungefähr.
Ja, ich hatte auch mal überlegt, so eine Reihe zu schreiben, eine Idee für eine Reihe. Und hatte dann so überlegt, oh, die könnte ich ewig weiterschreiben. Und ich frage mich, nehmen wir mal, du hast wirklich so ein Universum, was du dir baust, wo du ewig weiterschreiben kannst, ob man das dann auch tut oder ob man dann spätestens nach dem 7. Buch nicht sagt, ich bin jetzt fertig damit, ich will in diesem Universum nichts mehr zu tun haben, ich will was Neues machen. Ich frage mich wirklich, ob man das als Autor auch kann und dann wirklich immer noch weitermacht oder ob irgendwann der Punkt ist, wo man sagt, diese Geschichte ist jetzt auserzählt, fertig.
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch regelmäßig stelle. Weil ich immer so dachte, so, ja, klar, mal eine Trilogie oder so, ist kein Ding. Und jetzt bin ich halt mit meinem Sechsteiler, schreibe gerade noch die Vorgeschichte und plane jetzt noch ein weiteres Spin-off zu einer wichtigen Person. Und bin so, ja gut, ich könnte das einfach ewig weitererzählen, weil die Personen ja einfach auch ewig weiter existieren an sich. Und da fällt es mir tatsächlich gerade schwer, einen Cut zu setzen. Aber ich denke mal, wenn jetzt die Hauptreihe vorbei ist, werde ich hin und wieder mal einen Einzelteil als Spin-off schreiben. Aber nicht noch, dass ich jetzt sage, ich schreibe noch mal eine Spin-off-Reihe oder so, sondern immer, wenn ich sage, ich habe richtig Bock, zu der Person noch irgendwas zu erzählen, dann schreibe ich dazu noch was.
Was ja schön ist bei so einem Spin-off, wenn du dann nochmal so Charaktere aus der Hauptreihe einfach mal auftreten lässt in so einer Art Nebenrolle, die vielleicht in ein, zwei Szenen oder so irgendwie wichtig sind oder vielleicht in der Rahmenhandlung wichtig sind. Das ist ja auch immer schön, dass man dann noch so eine Connection nochmal hat und vielleicht auch nochmal seine alten Charaktere vielleicht nochmal ein bisschen sieht oder vielleicht sogar, nehmen wir mal, du hast einen Spin-off, der ein paar Jahre später spielt als die Hauptreihe, dass man dann sieht, was ist aus ihm geworden und so eine Sache, ne? Dass man da nochmal so einen kleinen Einblick bekommt. Das finde ich dann immer sehr schön.
Ja. Und ich räume mir halt absolut ein, dass wenn ich halt mitbekomme, wenn ich den Spin-off schreibe, dass ich das doch nicht machen will oder dass sich das doch nicht richtig anfühlt, dass ich sage, ich lasse es dann einfach, weil die Hauptreihe ist ja erzählt, die ist zu Ende, die ist in sich abgeschlossen. Klar, es sind immer noch ein paar Fragen offen, aber ich glaube, man kann auch nie alle Fragen beantworten in einem Buch. Und deswegen ist es halt, dass ich sage, ja, dann ist das halt so und werde einfach gucken, wo mich jetzt so mein Schreiben hinführt. Und ich bin auch jetzt super happy. Also auf der einen Seite ist es natürlich super traurig, das alles jetzt abzuschließen. Auf der anderen Seite bin ich gerade super happy, dass ich auch einfach jetzt demnächst anderes schreiben kann, anderes planen kann. Weil ich habe ja super viele andere Ideen noch, die ich unbedingt schreiben will. Und dementsprechend, also das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert einfach.
Ja.
Hast du denn beim Nano mitgemacht?
Ja, das habe ich ja schon gesagt, das habe ich nicht. Ich war auch den letzten Monat sehr, sehr beschäftigt. Ich war nämlich eine Weile in London diesen Monat. Und neben den klassischen Sachen, die man da so macht, in der Tube fahren, kann ich auch sehr viel Buchkramiges berichten. Ich habe nämlich natürlich, wenn man in einer neuen, größeren Stadt ist und da wirklich etliche Tage verbringt, dann hat man natürlich auch Zeit, mal in Buchläden zu gehen. Und ich war in einem Buchladen, der sehr, sehr okkultig war. Also wirklich der komplette Buchladen bestand nur aus okkulten Büchern, aus Tarotkartenspielen etc. Ist ja überhaupt nicht mein Ding. Ich bin ja da der skeptisch-rationale Mensch. Aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr witzig, in so einem Laden zu sein, wo man dann so denkt, okay, diesen Laden, der könnte jetzt auch irgendwie in der Winkelgasse sein bei Harry Potter. Und das würde da gut reinpassen, so vom ganzen Feeling her.
Oh, wie schön. Das ist echt cool.
Ja, ich habe da natürlich nichts gekauft, weil wie gesagt, das war dann wirklich mehr so zum Gucken. Und es war auch eher so ein, erst beim Reingehen hat man halt festgestellt, Moment, irgendwie, ich dachte, die haben jetzt hier irgendwie ein Regal Okkultes. Nein, der ganze Laden ist so. Aber da gab's auch ganz witzige Tarot-Sets, also auch so mit Sachen, die man überhaupt nicht erwarten würde. Zum Beispiel gibt es ein Star Trek-Tarot-Set, wo du denkst, das passt überhaupt nicht zusammen.
Aber ich habe das Gefühl, das ist gerade irgendwie bei allem, dass aus allem Tarot-Sets gemacht werden. Und ich liebe das. Es gibt tatsächlich, ich bin auch eigentlich kein Tarot-Typ, aber ich bin regelmäßig, dass ich irgendwelche Tarot-Sets, also Kartensets sehe, bei denen ich mir denke, ich will die unbedingt haben, weil die sind so cool und teilweise auch einfach cool anzusehen.
Ja, die sind einfach hübsch. Ne? Also das Konzept dahinter ist natürlich aus meiner Sicht ja Humbug. Aber die Karten sind als Kunstwerke halt einfach sehr, sehr schön teilweise. Wobei das Star Trek Tarot war wirklich hässlich. Das muss man dazu sagen. Apropos Harry Potter, so am Gleis 9¾, das hatte ich mir auch mal angeguckt. Und es ist erstaunlich, wie durchkommerzialisiert das Ganze ist. Wo du auch sagst, also da kannst du dich ja fotografieren lassen und darfst da irgendwie 25 Pfund oder so dalassen. Wo du auch sagst, ja. Aber was schön ist, eine Mitarbeiterin, die machen ja dann so ein Harry Potter Schal, legen sie unter anderem um, ne? Und eine Mitarbeiterin reißt den dann so hoch, dass praktisch auf dem Foto das so aussieht, als ob der Wind so richtig schön weht. Das fand ich super witzig.
Oh, wie cool. Ich bin ja kein Harry Potter Fan, aber ich denke mir jedes Mal so, das wäre eigentlich irgendwie süß, das zu haben. Aber ich kann mir auch absolut vorstellen, dass das einfach alles auf Kommerz getrimmt ist. Da gibt's auch, glaube ich, so ein Harry Potter Museum und so. Also.
So einen Shop gibt's daneben. Und da gibt's auch Butterbier oder Butterbier auf Englisch dann. Und das habe ich probiert. Kennst du dieses Vanillinaroma, was man zum Kuchenbacken benutzt?
Ja.
So wie das Zeug riecht, so schmeckt dieses Butterbier.
Ich habe auch schon mal Butterbier getrunken, weil ein Kumpel das gemacht hat. Ich finde, also ich mag kein Bier. Ich glaube, das hat so ein bisschen dem nicht gut getan. Aber ja, ich war kein großer Fan.
Ansonsten ein Buchladen, der es mir wirklich sehr angetan hat und von dem ich abraten möchte, ihn zu besuchen, weil man wird da sehr viel Geld los. Es gibt in der Londoner Innenstadt einen Buchladen, die verkaufen Bücher. Wer hätte das gedacht?
Oh mein Gott.
Allerdings nur signierte Erstausgaben.
Oh.
Also du kannst da reingehen, jedes Buch da ist praktisch eine signierte Erstausgabe. Teilweise auch zu vernünftigen Preisen, so von unbekannteren Autoren, wo du irgendwie 25 Pfund zahlst, ne? Bis natürlich zu Autoren, wo du sagst, oh Gott, das kann nicht wahr sein. Dann guckst du auf den Preis und sagst, irgendwie habe ich jetzt gerade meine 2600 Pfund nicht dabei. Aber also du kriegst auch schon sehr, 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 sehr bekannte Autoren so für 300, 400 Pfund. Aber sehr schön, also habe ich mir wirklich sehr viel in diesem Laden angeguckt, mir die Bücher angeguckt und habe überlegt, ob ich da vielleicht den einen oder anderen kaufe. Aber wie gesagt, die Autoren, wo ich gesagt hätte, oh Gott, das muss ich jetzt kaufen, die waren dann preislich, für einen spontanen Einkauf dann vielleicht doch etwas zu viel an der Stelle. Aber das war also ein sehr, sehr schöner Buchladen, den gibt's auch schon seit 25 Jahren und die machen genau das. Hatten zum Beispiel auch diese Story, dass die hier J.K. Rowling hatte doch irgendwie mal unter Pseudonym was anderes geschrieben.
Ja.
Und als das dann rauskam, haben sie trotzdem die ganzen signierten Bücher, die sie hatten von diesem Pseudonym, trotzdem für 16 Pfund irgendwas verkauft an die Fans und nicht irgendwie an irgendwelche teuren Dinger für 100.000 Euro verkauft. Weil sie hatten sogar Angebote wohl irgendwie, dass sie das für 100.000 Euro hätten verkaufen können. Haben aber gesagt, nö, das ist jetzt so eingepreist, das machen wir so.
Ja, es ist tatsächlich, dass in der UK gibt es ja keine Buchpreisbindung. Deswegen ist das, also in Deutschland wäre das halt nicht machbar, dass du das irgendwie das Buch für, keine Ahnung, also eine signierte Erstausgabe für sehr viel mehr Geld verkaufen darfst. Aber in der UK ist das ja machbar und tatsächlich gibt es Leute, also je nachdem, wo du wohnst, dass es teilweise günstiger ist, nach London einen Flug zu buchen, für ein paar Tage dort Bücher shoppen zu gehen, weil du teilweise da Bücher für 3 Pfund oder so bekommst und dann halt einfach dann danach wieder zurückkommst, vielleicht noch ein kleines bisschen Sightseeing machst, obwohl halt London ja an sich eigentlich relativ teuer ist, was ich halt irgendwie so ein wildes Konzept finde.
Ja, das ist, wobei ich ja sagen würde, das würde auch in Deutschland gehen, du darfst ja Bücher günstiger verkaufen, wenn es Mängelexemplare sind und tut mir leid, wenn da jemand reingekrickelt hat, ist das doch ein Mängelexemplar, oder?
Nee, aber tatsächlich, was ich sehr funny finde, ist, dass sobald halt einen Autor unterschrieben hat, dürfen die Bücher, also die Buchhandlungen das Buch nicht mehr zurückschicken. Also die haben ja, das läuft ja so, dass quasi die Verlage oder AutorInnen ihre Bücher, ja, also so Libri oder sowas zur Verfügung stellen und die Buchhandlungen bestellen dann über Libri ihre Bücher. Und wenn die nicht verkauft werden, dürfen die zurückschicken. Meistens in irgendeinem Zeitdings. Aber halt, wenn da zum Beispiel der Autor oder die Autorin rein unterschrieben hat, dann ist das beschädigt und dürfen nicht zurückgeschickt werden, was ich super funny finde. Das heißt, wenn ihr AutorInnen seid, einfach immer in die ganzen Buchhandlungen gehen, sagen, hey, ich bin der Autor oder die Autorin von dem Buch, darf ich das unterschreiben? Und dann dürfen die es nicht zurückschicken. Unterschriebene Bücher verkaufen sich tatsächlich besser. was ich sehr interessant finde.
Ja, das glaube ich auch. Man hat dann halt das Gefühl, was ganz Besonderes gekauft zu haben. Ja, das war so meine literarische Erfahrung in London und Umgebung. Ja, arbeitstechnisch, also schreibarbeitstechnisch, habe ich ein paar Artikel, beziehungsweise anderthalb Artikel, könnte man sagen, angefangen, sind noch nicht fertig, aber ja, ansonsten eher weniger, weil, wie gesagt, ein Großteil des Monats dann, ich dann anderen außerschreiblichen Aktivitäten gewidmet habe und mir stattdessen halt sehr, sehr viele Buchläden unter anderem angesehen habe. Genau, und wir wollen ja Bücher vorstellen. Wir schauen uns dann aktuelle Bücher hier an und auch Bücher, die wir vielleicht früher mal gelesen haben. Und ja, für mich die Frage, was ist denn das erste Buch, was du uns vorstellen möchtest, und kommen Vampire drin vor?
Ich habe diesmal tatsächlich kein Vampirbuch dabei. Ich weiß, Skandal. Aber ich habe eins angefangen, das heißt vielleicht in der nächsten Folge oder so dann. Da bin ich halt nur noch im ersten Drittel. Dementsprechend kann ich nicht wirklich viel dazu sagen. Aber das erste Buch, was ich mehr oder weniger mitgebracht habe, ist Der Sandmann von E.T.H. Hoffmann. Und zwar, ich habe ja schon mal in einer der letzten Folgen von der Holy Horror Hörspielreihe erzählt. Und damals hatte ich, glaube ich, 4 oder 5 Folgen davon gehört und kam jetzt, also höre das immer mal regelmäßig zwischendurch noch, und kam dann jetzt bei dem Sandmann an und habe mich daran erinnert, dass ich das sowohl in der Schule als auch in der Uni gelesen habe und war plötzlich wieder total hooked und habe mir dann halt tatsächlich das Buch von, das Original von E.T.H. Hoffmann, also nicht Erstausgabe oder so, sondern den richtigen Text wieder besorgt, weil das Hörspiel ist ja schon ein bisschen anders. Und habe das dann tatsächlich mir angehört. Und ich muss sagen, ich erinnere mich daran, dass ich in der Schule und in der Uni das furchtbar fand zu lesen. Aber zu hören war richtig, richtig cool. Also vielleicht, ich weiß jetzt nicht, also es ist einer der Klassiker. Ich weiß jetzt nicht, ob inwiefern ihr das alle kennt, den Inhalt. Es geht an sich um, bin richtig schlecht mit Namen. Mir ist schon wieder der Name von der Hauptfigur entfallen. Ich glaube, Nathanael heißt der. Ich bin mir aber nicht sicher. Der hat so eine, als Kind wurde ihm immer gesagt, er muss jetzt ins Bett gehen, sonst kommt der Sandmann, streut ihm Sand in die Augen, daraufhin fallen die ihm aus und dann sammelt der Sandmann Augen ein und hat dann als Kind öfters mal gehört, dass wenn die Mutter gesagt hat, geh ins Bett, sonst kommt der Sandmann, ist dann ins Bett gegangen und hat dann gehört, dass jemand Neues durch die Tür kam und halt, es war einfach ein Freund von dem Vater von ihm und er dachte immer, das ist der Sandmann und einmal wollte er unbedingt wissen, wie der Sandmann aussieht und hat sich dann versteckt und das war dann auch der Moment, in dem, also der Vater und der Freund haben so alchemistische Experimente gemacht und das war der Moment, in dem dann eins dieser Experimente schiefgegangen ist und dann tatsächlich auch der Vater gestorben ist an diesem Experiment und was daran ihn langfristig geprägt hat, ist, dass die Augen von dem Vater irgendwie total rot unterlaufen waren oder so. Und deswegen war er so überzeugt, dass dieser Freund, den er dann ja gesehen hat, der Sandmann ist. Und das Buch an sich setzt ein einige Jahre später, als er dann ausgezogen ist und studiert. Und plötzlich glaubt, diesen Mann wiederzusehen. Also der ist es nicht. Und es ist eigentlich ein anderer Mann, aber er glaubt, dass er diesen ehemaligen Freund des Vaters jetzt in dieser Person wiedererkennt. Und der verkauft Brillen und Fernrohre und sowas und sagt halt immer so, willst du Augen kaufen? Und das traumatisiert ihn halt sehr, sehr tief. Und ich finde das super spannend, weil die Sprache an sich also sehr interessant ist. Also ich bin sowieso ein großer Fan von E.T.H. Hoffmann. Vor allen Dingen von den Nachtstücken. Der Sandmann zählt da ja mit dazu. Und einfach so diese quasi, es entwickelt sich dann halt so weiter, dass Nathanael ein Fernrohr kauft und durch dieses Fernrohr guckt und dann die Gegenübernachbarin sieht und sie ist eigentlich eine Puppe, was man später erst herausfindet, aber während er durch dieses Fernrohr guckt, bewegt sie sich, erwacht zum Leben mehr oder weniger und also das ist alles ganz wild, also fühlt sich sehr an wie so ein Fiebertraum, dieses Buch, aber ich liebe diese Sprache einfach, weil sie super bildlich ist und extrem, also sie ist extrem hoch, es ist teilweise echt schwierig zu verstehen, was jetzt E.T.H. Hoffmann damit sagen will, aber vor allen Dingen, wenn man es hört, also jetzt beim Hören, fand ich es unfassbar schön, es waren so ein paar Sätze dabei, bei denen ich dann nochmal zurückgesprungen bin. Ich wollte die eigentlich alle aufschreiben, damit ich hier ein paar vorlesen kann, aber ich habe es halt einfach nicht mehr geschafft, beziehungsweise ich habe es jedes Mal vergessen, wenn ich das tun wollte. Deswegen habe ich jetzt keine Beispiele dabei, aber ich bin, wie gesagt, ich bin sehr, sehr großer Fan von dieser Sprache, von dieser Eigenart, die Hoffmann da an den Tag legt und verstehe jetzt, warum meine Dozentin damals unbedingt den Sandmann lesen wollte.
Ja, E.T.A. Hoffmann ist ja auch auf meiner Liste von Dingen, die ich noch lesen möchte, also so grundsätzlich einmal durch sein Werk sich durchzulesen. Und der Sandmann ist ja, glaube ich, auch ein Buch, was, glaube ich, auch ja verfilmt wurde, teilweise auch im Horrorgenre, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da gibt's ja auch etliche Sachen und ich freue mich aber trotzdem irgendwie sehr, dass du halt ja heute mal das Originalwerk da sozusagen mitbringst. Am Ende des Buches, mit was für einem Gefühl hat dich das Buch da ja übrig gelassen?
Also es ist sehr, also vielleicht ohne, also weil das jetzt so ein Klassiker ist, habe ich, glaube ich, kein Problem damit, das jetzt zu spoilern. Also Nathanael verliebt sich halt in diese Puppe, in Olympia und die wird dann zerstört. Und daraufhin wird er verrückt, wird aber wieder normal. Das ist ganz wild, diese Stelle, dass er einfach plötzlich wieder normal ist. Und glaubt dann aber, also verlobt sich dann mit seiner Kindheitsfreundin und glaubt dann aber, dass sie auch eigentlich nur eine Puppe ist und will dann quasi beweisen, dass sie auch nur eine Puppe ist. Aber will sie dann von diesem Kirchturm runterstoßen, tut's dann aber nicht, sondern fällt halt selber und das heißt, es endet quasi damit, dass er tot ist, was ja in so Horrorgenre an sich ja gar nicht so ungewöhnlich ist. Und dadurch ist es irgendwie so ein Abschluss, bei dem ich sage, es ergibt Sinn. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn, also das aus einer literaturwissenschaftlichen Sicht, was ja immer so ein bisschen das Ding ist, weil ich habe ja Literaturwissenschaft studiert, ist halt ab einem bestimmten Punkt klar gewesen, dass dieses Buch nur damit enden kann oder diese Geschichte, die ist ja relativ kurz, sind ja glaube ich nur 80 Seiten oder so, also ist wirklich nicht lang, dass es halt nur damit enden kann, dass dieser Fluch quasi endet, der, also Fluch in Anführungszeichen, ist ja kein echter Fluch, sondern einfach dieses vom Sandmann, was Nathanael anhängt, nur damit enden kann, dass quasi das ihm nicht mehr anhängt und die einzige Möglichkeit, wie das halt passiert ist, dass er halt stirbt. Und dadurch würde ich tatsächlich argumentieren, dass das eigentlich ein Happy End ist. Ja, schwierig.
Ja, das ist ja dann immer so eine Sache. Ich habe gerade für mich überlegt, ob ich Horror schreiben würde wollen könnte. Also ob mich das irgendwie, spontan würde ich sagen, ist grundsätzlich nicht mein Genre, aber jetzt so dieses etwas unterschwellige, gruselige, das könnte mir vielleicht doch dann gefallen. Wie ist da deine Meinung so zum Horror-Genre, wenn du es selber schreiben würdest wollen?
Also ich finde das erstmal super spannend, weil es ja extrem viele Subgenres gibt. Also du kannst ja so dieses quasi menschliche Abgründe zeigen und diese, also ganz viel, oder du zeigst halt einfach, du spielst halt damit, dass irgendwie immer, also mit der Paranoia des Menschen oder sowas. Und dadurch würde ich sagen, es ist erstmal, Horror ist nicht gleich Horror, sondern man müsste sich halt auf so ein Subgenre entscheiden. Und vor allen Dingen die Anfänge des Horrors, also wenn wir jetzt zu, wie gesagt, E.T.A. Hoffmann gehen oder Lovecraft oder so, oder auch Mary Shelley mit Frankenstein, die dieses Horrorgenre, so wie wir es kennen, zwar angefangen haben und geprägt haben, aber wir das heutzutage wahrscheinlich nicht mehr als Horror aus unserer Sicht sehen würden, muss ich schon sagen, das, was in die Richtung, was die damals geschrieben haben, würde mir, glaube ich, leichter fallen als Horror in dem, was wir heute verstehen. Hast du uns ein Horrorbuch mitgebracht?
Auf alle Fälle. Ich habe das Buch Halbwissen eines Volljuristen, Handbuch für den Rechtsstaat mitgebracht. Das ist ein Sachbuch und sehr, sehr humorbetont, ist vom Rechtsanwalt Carsten Dussel. Und worum geht's? Also er tut für so, ja, Normalos wie uns, einmal, dass das System des Rechtsstaates erklären. Wie gesagt, das Ganze mit sehr viel Humor geschrieben. An einigen Stellen ist mir der Humor ein bisschen zu flach, aber ist zumindest immer für einen Schmunzler gut. Das Buch ist von 2013, allerdings habe ich jetzt die Neuauflage von 2023 gelesen, die ja mehr oder weniger der von 2013 entspricht, mit so ein paar Korrekturen und einem zweiten Vorwort. Was ich halt sehr interessant finde, der Autor halt wirklich sehr, sehr gut erklärt, wie ein Rechtsstaat funktioniert, wie unser Rechtsstaat funktioniert und was daran eigentlich so besonders ist, ne? Also, dass wir uns halt nicht hier sitzen und ich mit dir was wegnehme und wir uns danach die Köpfe einschlagen, sondern Dinge halt ja geregelt sein können, dass du halt ja nicht Gefahr läufst, beim Brötchen kaufen morgens am Sonntag verhaftet zu werden. Und selbst wenn, ja, dann ist es ein relativ geraden Weg gibt halt, den du halt gehst, den Rechtsweg, um halt ja entweder deine Freiheit wieder zu erlangen oder halt rechtskräftig verurteilt zu werden, weil du halt irgendwas gemacht hast, was sich vom Brötchen holen abhebt. Das fand ich sehr, sehr, sehr interessant und ist wirklich ein schönes Buch, so wo man wirklich mal einen guten Überblick über den Rechtsstaat bekommt. Und dann mache ich ja immer so, ich lese ein Buch und ich gucke mir auch nochmal den Autor an. Und in dem Fall war das Carsten Dusse und ich dachte jetzt, er wäre irgendwie halt ja Anwalt und hat halt dieses Buch geschrieben. Aber er macht halt auch mehr. Er hat in Fernsehproduktionen gearbeitet. Er war zum Beispiel der leitende Autor für Ladykracher, hat damit auch den deutschen Fernsehpreis und den deutschen Comedypreis gewonnen. Und so aus neuerer Zeit, was vielleicht mehr Leute kennen, er hat das Buch Achtsam Morden geschrieben, was ja mittlerweile auch, glaube ich, auf Netflix als ja Serie verfügbar ist.
Ja!
Und das war mir gar nicht so bewusst, dass er das ist. Fand ich sehr, sehr witzig. Und das Buch an sich ist, glaube ich, sein erstes Buch, was er dann veröffentlicht hat. Also da hat er sich praktisch so von seinem Beruf halt inspirieren lassen. Und ich fand es sehr erhellend, sehr witzig, sehr kurzweilig. Es gibt da immer so Kapitel. Also nach jedem Kapitel gibt es immer eine Zusammenfassung der Sachen, die du praktisch auf der Cocktailparty dann sagen kannst zu den Themen. Ne? Das ist eine schöne Idee, fand ich aber relativ doof, weil Kapitel sind nicht so lang. Das heißt, du liest das Kapitel und dann kommt das sozusagen nochmal in kurz zusammengefasster Form nochmal 1-2 Seiten nochmal, was ich dann einfach immer übersprungen habe beim Lesen, weil es halt aus meiner Sicht Unsinn war, weil es halt wirklich nochmal nur das wiederholt hat. Aber ansonsten, der Inhalt des Buches fand ich sehr, sehr interessant. Der Humor ist an einigen Stellen, kann man sagen, ja okay, manchmal vielleicht ein bisschen flach, manchmal dann ganz interessant. Ja, aber grundsätzlich ein Buch, was man ja lesen kann, was ich empfehlen kann, was auch Spaß gemacht hat, dann.
Ist das eher ein Buch für zwischendurch, zum Nebenbei, oder ist es wirklich ein Buch, was profitiert davon, dass man sehr konzentriert von Anfang bis Ende mitdenkt?
Für zwischendurch, würde ich sagen, weil die Kapitel an sich sind halt relativ abgeschlossen. Ne, da geht es zum Beispiel in einem Kapitel um die Ehe, in dem anderen Kapitel geht es dann um die unterschiedlichen Rechtswege, die du hast. Ja, solche Sachen halt, ne?
Ah, sehr gut. Hast du 18 Morden geguckt? Die wichtigste Frage.
Nein, habe ich noch nicht und ich weiß auch nicht, wie es ausgeht. Also ich möchte bitte nicht gespoilert werden.
Ich finde die Serie 18 Morden tatsächlich sehr lustig. Ich mag den Humor auch total, aber man muss irgendwie so in dem gewissen Headspace sein. Deswegen konnte ich immer nur so 1-2 Folgen gucken. Und dadurch dauert es, glaube ich, noch ein bisschen, bis ich durch bin. Aber ich finde das Konzept super lustig und sehr amüsant. Und ich weiß halt, dass meine Schwiegermama diese Bücher total gerne gelesen hat. Deswegen bin ich super happy, dass es dazu jetzt eine Serie gibt. Und sie macht schon Spaß zu gucken. Sie ist ein bisschen an manchen Stellen, dass ich denke so, aber ich glaube, wenn man durch ist, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Irgendwann werde ich weiter gucken. Gerade bin ich noch nicht im Headspace dafür.
Ja, was war denn dein zweites Buch dann?
Ich habe The Darkest Queen gelesen von Nina McKay. Also tatsächlich auch Band 1 und 2 gleich in einem Rutsch, weil die super gut sind. Also und man, ich glaube auch, wenn der zweite Teil nicht da gewesen wäre, als ich den ersten beendet habe, wäre ich so ein bisschen so gewesen, weil man schon auf einem Cliffhanger stehen gelassen wird, bei denen ich dachte so, ich will nicht länger warten, aber ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ich finde, fand das Ende ein bisschen sehr gerusht, aber alles in allem eine ziemlich gute Buchreihe, die ich sehr, sehr, sehr gerne gelesen habe. Und zum Inhalt, ich bin tatsächlich ein bisschen überfordert gewesen, als ich dann überlegt habe, wie ich das zusammenfasse. Also ganz grob kann man sagen, dass die Hauptperson eine Halbdämonin ist und in diesem Königreich, in dem sie lebt, der König eine Brautschau ausrichten möchte. Und ihr großes Ziel, also sie ist bei dieser Brautschau mit dabei und ihr großes Ziel ist, den König, also den Prinzen, der dann König wird in kurzer Zeit, zu töten und die Prinzessin zu heiraten. Aus diversen Gründen. Und ich finde das super spannend. Also ich fand einfach dieses Konzept am Anfang super spannend, weil so dieses, ein König macht eine Brautschau oder ein Prinz macht eine Brautschau und dann ist dieses Selection-Prinzip, wie ich es immer nenne. Ich glaube, Selection war nicht mal das erste Buch, beziehungsweise die erste Buchreihe, die das wirklich so aufgegriffen hat, aber so das Prominenteste, was ich kenne. Ich finde das immer super spannend. Ich mag dieses Konzept sehr gerne. Und dementsprechend war ich so voll on board. Aber halt dann mit diesem Turn, dass quasi das große Ziel ist, dass der Prinz getötet werden soll, beziehungsweise er soll sich selber umbringen. Also damit es nicht aussieht, als wenn jemand ihn umgebracht hätte, sondern wie auch immer. Und sie dann halt mit der Prinzessin zusammenkommen soll, fand ich schon super lustig. Und ich mag die Plot-Twists sehr gerne, weil sie sich dann, wer hätte das gedacht, in den Prinzen verliebt und die Prinzessin und sie haben dann eine total schöne Freundschaft. Und ja, dementsprechend ist das irgendwie an sich irgendwie an sehr, sehr vielen Stellen ein super wholesome Buch. Und dann gibt's halt so ein paar Stellen, wo ich mir so denke, ja gut, indem ich immer wieder daran erinnert werde, dass es halt kein wholesome Buch sein soll, wenn dann die derzeitige Königin im Blut von einer jungen Frau badet, um hübscher, also um jünger zu sein, dann ist so wieder der Punkt, wo man sagt, okay, es ist nicht nur, es soll nicht nur cool sein. Und aber was ich wirklich, wirklich liebe, ist, dass die Hauptperson hat einen Begleiter, einen Gefährte, wie auch immer. Das ist ein, ich glaube, ein Flughund. Ich meine, ein Flughund soll das gewesen sein. Und der hat eine gelbe Kuscheldecke, die er liebt. Und das ist richtig niedlich. Einfach immer wieder so diese Balance zwischen sehr wholesome, sehr lustig und aber irgendwie total ernste und schwere Themen ansprechen. Vor allen Dingen in dieser Fantasy-Welt, in der halt sehr viel mit Dämonen und sowas passiert. Finde ich tatsächlich sehr spannend und hat Nina McKay tatsächlich sehr gut gemacht. Und das sage ich nicht nur, weil ich sie kenne, sondern weil es wirklich ein gutes Buch ist.
Du hattest ja gesagt, dass sie irgendwie eine Halbdämonin ist. Hat das irgendwie, also wie stellt sich das da? So Halbdämonen sind ja manchmal relativ gewöhnliche Sterbliche manchmal. Manchmal haben sie so ein bisschen Fähigkeiten, manchmal haben sie auch nur so Kleinigkeiten. Wie ist das da in dem Buch?
Also das ist tatsächlich so, dass sie dem obersten Dämon für 3 Sommer dienen muss. Und das ist jetzt quasi der letzte Sommer. Das ist so zum einen das Ding. Deswegen muss sie jetzt auch bei dieser Brautshow mitmachen. Und aber das große andere Ding ist, dass sie die Seele von Frauen aussaugen kann, weswegen sie dann ja auch die Prinzessin, also quasi die Prinzessin dazu manipulieren soll, dass sie heiraten, damit sie quasi die Herrscherin wird. Es ist alles ein bisschen komplizierter. Und das Spannende daran ist, dass sie eigentlich eine Zwillingsschwester hat. Und die Zwillingsschwester hat quasi die gleiche Fähigkeit, aber auf quasi Männer bezogen. Aber ihre Schwester ist vor einigen Jahren gestorben. Deswegen muss halt dieser Prinz aus dem Weg geschafft werden, weil sie Männer nicht manipulieren kann, sondern nur Frauen.
Ah. Ja, ich kann sagen, es ist, glaube ich, nicht ganz mein Genre.
Nee, ist es nicht. Aber wenn es jetzt im Weltall spielen würde, schon eher.
Ich mag auch keine Space-Vampire.
Ist es ja auch kein Vampir.
Da gab es doch mal diesen Witz, dass ja praktisch irgendwie die Teleskopspiegel von Teleskopen mit Silber bedampft sind und du deshalb keine Vampire sehen kannst, wenn du ins Weltall guckst mit den Teleskopen.
Ja. Genau, das ist die Theorie, dass im Weltraum ganz viele Vampire leben, aber weil sie ja zum Beispiel auch keine Luft atmen müssen. Und das, aber dadurch, dass die Teleskope mit Spiegeln sind, können wir sie nicht sehen.
Wobei das mit den Spiegeln ist ja wirklich nur, das betrifft ja wirklich nur Spiegel, die wirklich Silber enthalten, weil,
ja.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja dann praktisch, wenn das ein normaler, heutzutage Spiegel ist, die kommen ja teilweise ohne Silber aus, dass man da die Vampire dann halt drin sehen würde.
Genau, es geht um Silber, aber tatsächlich also zur Vereinfachung von allem ist quasi das schon längst quasi gesagt, so dieses, es geht um alle Spiegel und nicht nur um Silber, aber im Ursprung, wie du meintest, geht es tatsächlich um die Silberspiegel. Hast du uns auch noch ein Buch über Silberspiegel mitgebracht oder über was ganz anderes?
Nein, aber bisschen aus der Hölle, würde ich sagen, ist es auch. Es geht nämlich um eine Buchreihe, die ich vor etlichen Jahren gelesen habe und sie dann vor etlichen Jahren nochmal gelesen habe. Auch wirklich dann in E-Book-Form, glaube ich, von Florian Schiel. Und die heißt Bastard Assistant from Hell. Ja, das ist wie der Bastard Operator from Hell, eine Geschichte, die Kultstatus genießt. Es geht halt, es ist Satire und es geht um einen ja sehr, sehr nicht so gut gelaunten Assistenten, der halt keine Studenten und keine Arbeit mag und dann halt beschreibt, wie er sozusagen die Studenten etc. ärgert. Er arbeitet halt an einem Lehrstuhl. Lehrstuhl immer geschrieben mit L, Doppel E und R, ne? Also
ich lieb's, ja.
Nicht wie Lehren, sondern wie Lehren. Und er kämpft halt gegen den Daud, also den dümmsten anzunehmenden User, und versucht halt, sich Arbeit vom Hals zu halten. Und da gibt es halt bestimmte Situationen. Es gibt auch schöne Charaktere, zum Beispiel einen Raben, der heißt Nero, der dann seiner Sekretärin gehört, die genauso boshaft ist wie er, und die beiden sich praktisch ja sehr gut ergänzen. Und diese Geschichten sind sehr kurzweilig, sehr schön, und man fragt sich halt immer, er hat auch immer sehr, sehr schöne Ausreden, warum er gerade bestimmte Dinge nicht tun kann. Oder wenn doch mal jemand kommt und bei ihm anruft, dann gibt er ihm halt irgendwelche Tipps, die das Problem dann nur noch schlimmer machen. Also ja, das Chaos in Person und auch mit sehr schönen Charakteren, also zum Beispiel der Oberste der Klingonen ist der Chef der Haustechnik da bei denen, und die dann auch ein gewisses Gleichgewicht schaffen. Und es ist eine sehr, sehr schöne, kurzweilige Reihe. Also ich habe die Bücher, weiß ich auch, als ich das letzte Mal gelesen habe, relativ schnell gelesen, in wenigen Tagen. Und auch so schöne Sachen, also nehmen auch den ganzen Wissenschaftsbetrieb halt aufs Korn. Es gibt zum Beispiel das Schwafelprojekt. Das ist ein von der Europäischen Union und der Bundesregierung gefördertes Projekt. Und Schwafel steht in dem Fall für Self-Constructing Hyper-Wavelet Algorithm for Extrapolating Linguistics. Und das ist natürlich so ein schöner, nichtssagender, super toller Name. Und dann diese Abkürzung dazu. Ja, es bringt auch keinerlei Ergebnisse, ne? Es ist einfach ein geldintensives Projekt-Dingens. Ja, ich hab das früher im Netz gelesen. Also früher hat man das wirklich im Netz lesen können. Und habe mich sehr gefreut, dass es das dann nochmal zusammengefasst so als E-Books gab, dass ich das wirklich nochmal am Stück lesen konnte. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wer halt so Spaß hat an solchen satirischen Geschichten, dem kann ich das wirklich empfehlen und ans Herz legen. Und das macht halt wirklich, ja, das macht einfach Spaß. Und das ist toll.
Jetzt will ich das auch lesen. Ich glaube, ich pack's auf meine To-Read-Liste. Und in 10 Jahren, wenn wir diesen Podcast immer noch machen, dann erzähle ich euch nochmal von dem super lustigen Bastard Assistant from Hell, weil ich dann endlich da angekommen bin.
Ja, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich nochmal ein bisschen witziger sozusagen, wenn man dann auch, ich sag mal, echte Erfahrungen mit dem Uni-Betrieb halt hat, weil man dann halt, ja, es spielt halt darauf an, es ist halt das Leben an der Uni, und je nachdem, wie tief man dann so im wissenschaftlichen Betrieb drinsteckt, kann das halt ja mehr oder weniger lustig dann noch sein. Also nochmal so eine Schippe drauflegen, wenn man so als Messlatte nimmt, so was der Normalo versteht, und dann, wenn ich so aus dem Wissenschaftsbetrieb komme, was ich dann vielleicht auch noch verstehe und sage, ui, ja, das genau so war das bei mir oder so, ne?
Ich kann mir auch vorstellen, dass das als Hörbuch total gut ist. Ich weiß jetzt nicht, ob Hörbuch dazu existiert, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil lustige Geschichten können ja nochmal lustiger werden, wenn ein guter Erzähler das lustig vorträgt.
Ich bin mir nicht sicher, ob es das als Hörbuch gibt, aber das wäre natürlich auch eine schöne Sache, da sollte man vielleicht mal jetzt draus machen. Aber gut, du hast uns heute auch noch ein drittes Buch mitgebracht, und da würde ich gerne wissen, welchen schönen Titel trägt es denn?
Es ist tatsächlich, habe ich mich entschieden, dass wir jetzt einmal gemeinsam über das Buch reden, ohne dass du es gelesen hast. Ich habe auch irgendwie nur die ersten 5% gehört. Und zwar, weil das mich in so eine kleine Lebenskrise geworfen hat. Und weil du auch Autor bist, dachte ich mir, vielleicht hast du ja auch noch ein paar Meinungen dazu. Und zwar, ich hatte vor ein paar Monaten eine richtig fantastische Buchidee, also von der ich der Meinung war, es ist richtig fantastisch, hab dann einer Freundin davon erzählt, und die meinte so, dieses Buch existiert schon. Und dann habe ich angefangen, dieses Buch zu hören, und mir ist aufgefallen, das ist 1:1 dasselbe. Und das kam erst vor irgendwie einem Monat oder so raus, also es heißt The Games Gods Play. Aber der Inhalt ist jetzt, glaube ich, nicht weiter wichtig, sondern es hat einfach mich nur in diesen Zyklus geworfen mit, ich finde meine Idee eigentlich so toll, dass ich sie unbedingt schreiben will, aber das Buch existiert schon, und zwar so ähnlich, dass wenn ich das jetzt einfach so schreiben würde, dass es als Plagiat durchgehen würde. Was macht man dann? Also ich habe tatsächlich jetzt eine Lösung dazu, glaube ich, gefunden. Aber am Anfang hat mich das wirklich fertig gemacht, weil ich dachte, ich will das unbedingt schreiben, und ich will es genau so schreiben, wie ich es gerade im Kopf habe. Und ich weiß nicht, bist du schon mal an den Punkt gekommen, an dem du dir diese Frage gestellt hast?
Bevor ich die Frage beantworte, würde ich doch gern, kannst du vielleicht 1-2 Sachen zur Story erzählen, weil das hilft, glaube ich, so ein bisschen, das Ganze ja in den Kontext zu setzen.
Okay, also es geht quasi um griechische Götter, die sich vor einer Weile den Menschen offenbart haben und jetzt alle 100 Jahre so einen Spiele organisieren und niemand weiß, was in diesen Spielen passiert. Aber ja, und wer weiß, was dann daraus resultiert und so. Also man weiß tatsächlich gar nicht so viel. Man weiß nur, dass die Götter jeweils eine Person auswählen, die für sie antritt. Und manche kommen wieder und sind dann total, haben halt quasi die Gunst der Götter und manche kommen halt nicht wieder und da werden dann die Familien mit Reichtümern überschüttet. Tatsächlich viel mehr weiß ich auch nicht, weil weiter habe ich nicht gehört und meine Idee war halt quasi, dass es so, es ist einfach, an sich ist es ein Hunger Games Buch, aber mit griechischer Mythologie, wenn man das einfach so sagen will.
Mhm. Ja, und zur Frage, ob ich sowas schon mal erlebt habe, also ich glaube, ja, nein. Also erstmal ja, ich hatte auch schon Ideen, wo ich gedacht habe, tolle Sache und habe dann festgestellt, da gibt es schon Bücher zu, die aber meistens vielleicht von der Grundidee, bestimmte Grundideen sind ja, ich sag mal, relativ häufig anzutreffen, aber dass man dann dem Ding einen ganz anderen Spin gibt und das ganz anders macht und das vielleicht dann ja zu einem völlig anderen Werk führt. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn du diese Idee noch schreiben willst, solltest du dann das Buch weiterlesen oder solltest du es einfach lassen und das Ding schreiben und gucken, was bei dir rauskommt und kannst es dann natürlich vergleichen mit dem, was dann aus dem anderen Buch rausgekommen ist. Aber ich glaube grundsätzlich, also wenn man eine Idee hat, so eine Buchidee ist ja meistens relativ klein, ne? Also was wäre, wenn griechische Götter unter uns leben, jetzt mal so als was wäre Idee, da kann man ja, würde ich behaupten, du gibst das 100 Autoren und kriegst 100 Bücher raus, die alle sehr, sehr unterschiedlich sein werden, die andere Geschichten erzählen werden. Und selbst wenn du die Idee ein bisschen kleinteiliger hältst und sagst, was wäre, wenn ich einen bestimmten griechischen Gott bei McDonald's treffe, ne? Als Buchidee. Auch da werden 100 unterschiedliche Bücher rauskommen. Es wird natürlich Ähnlichkeiten geben, allein schon durch die, zum Beispiel durch die verwendete Mythologie dann. Also ich bin da relativ fest der Überzeugung, es werden unterschiedliche Werke sein und es wird in den seltensten Fällen so sein, dass es wirklich was ist, wo man sagt, okay, es ist jetzt ein Plagiat sozusagen, ein unbewusstes oder ein einfach durch Zufall entstandenes. Und wenn ich eine Idee habe, die mir wirklich sehr gut gefällt, ist es ja auch meistens nicht die Idee, an der wir dann fiebern, sondern die Charaktere. Ne? Also wenn ich dann einen Charakter einführe und dieser Charakter, der wird uns ja dann der wächst uns ans Herz, dann ist es ja die Sache, die uns sozusagen erhält, weil wir möchten, was mit dem Charakter passiert. Und nicht unbedingt die Tatsache, dass da jetzt auch griechische Götter sind. Natürlich, das ist irgendwo das, wo wir mit reingezogen werden. Aber am Ende hängen wir ja doch an den Charakteren dran. Und die sind ja nochmal unabhängig von der Idee, sehr, sehr individuell. Selbst wenn du den gleichen Gott nimmst, dass du zum Beispiel sagst, ich schreibe jetzt ein Buch über Hermes. Selbst da kannst du ja 100 unterschiedliche Varianten schreiben, wie dieser Gott eigentlich ist, was er so macht den Tag, wie er mit seinem Gottsein oder Halbgottsein umgeht und so weiter und so weiter. Also ich würde mir, wenn ich wirklich eine Idee hätte, an der ich hängen würde, würde ich es mir wahrscheinlich dadurch nicht vermiesen lassen und sagen würde, ach scheiße, es gibt schon Bücher über Raumschiffe, na dann lasse ich das lieber. Ne? Jetzt mal ganz platt gesagt. Also ich glaube, da ist einfach genug Platz, zumindest, dass man das schreiben kann und vielleicht auch veröffentlichen kann. Und hat vielleicht auch den Vorteil, ich sag mal, wenn wir uns das bei dir anschauen, du magst ja diese Persephone und Hades-Geschichten sehr. Und ich glaube nicht, dass du traurig bist, wenn da noch 50 Stück von auf den Markt kommen, mit anderen Spins vielleicht. Ne? Dann sagst du ja auch, super, das finde ich toll. Und sagst nicht, ach nee, Hades, Persephone, das ist ja immer das Gleiche. Nein, du begeisterst dich ja dafür und sagst, ja, das will ich.
Das stimmt. Also die Lösung, die ich jetzt tatsächlich gefunden habe, ist erstmal, ich höre dieses Buch nicht weiter. Ich wollte nur, also ich habe halt reingehört bzw. reingelesen, weil mir jemand gesagt hat, das, was du gerade mir erzählst, klingt extrem dieses Buch. Und ich habe halt reingehört und war so, ja, das ist 1:1 das, was ich quasi auch hatte als Idee. Habe mich dann mit einer Freundin zusammengesetzt und wir haben halt überlegt, wie können wir die Ausgangssituation so weit umstellen, dass es halt, dass ich immer noch Bock habe, das zu schreiben, aber dass es halt nicht mehr sich so sehr nach einem Plagiat anfühlt, weil ich will keine Plagiate machen. Also wahrscheinlich früher oder später passiert das so oder so, weil das kann man nicht verhindern. Aber ich will zumindest kein Buch schreiben, bei dem ich weiß, okay, das existiert schon. Und wenn ich das jetzt so schreibe, wie ich es schreiben will, dann wird es ein Plagiat sein. Deswegen habe ich halt ein bisschen überlegt und das umgeplottet und habe jetzt eine Ausgangssituation, die mir noch so viel besser gefällt als das, was ich ursprünglich hatte. Und mein Plan ist tatsächlich jetzt, dass ich das demnächst alles einmal fertig plotte und dann auch schreibe, dass ich dieses Buch halt das fertige Buch, was schon veröffentlicht wurde, nicht weiter mir angucke und dass ich mir dann quasi ein paar Testlesende suche, denen ich sage, hey, ich habe hier ein Buch, das ist sehr ähnlich zu dem und dem. Wäre es für euch okay, quasi beide Bücher zu lesen und mir dann zu sagen, wo bin ich vielleicht einfach zu nah an dem Buch dran, dass man mir vorwerfen könnte, es wäre ein Plagiat. Aber so, dass ich halt das nicht lese und dann quasi die ganze Zeit, wenn ich schreibe, das im Hinterkopf habe, sondern einfach, dass ich das so schreibe, wie ich jetzt das Gefühl habe, dass das für mich funktioniert und wie es gut sein könnte und dann mir halt Leute suche, die sagen, okay, sie haben Bock, mein Buch und das andere Buch zu lesen, weil sie zum Beispiel auch einfach den Gedanken von diesem Crossover von griechischer Mythologie und Hunger Games cool finden und dann mir sagen können, okay, das ist zu ähnlich, das ist vielleicht ganz anders, damit ich dann auch so ein bisschen die Ruhe habe, wenn mir dann andere Leute sagen, hey, das ist zwar vielleicht, die Grundidee ist gleich, aber der Rest ist alles komplett anders.
Ja, dann sind wir, glaube ich, auch mit den Büchern für heute durch. Und wir machen ja dann immer so eine kleine Lesung. Und ich hatte schon in der Vorbereitung gesehen, dass du uns heute ja was ganz, ja, praktisch noch Brühwarmes mitbringst, oder?
Ja, tatsächlich. Der dritte Weihnachtsroman, ich möchte aus dem dritten Weihnachtsroman lesen, der ist noch nicht veröffentlicht. Also da sitze ich gerade auch noch während der letzten Zeit dran, weil, wenn alles gut geht, kommt der am 3.12., also in 2 Tagen. Mal gucken, ich bin gerade noch hinter den Kulissen sehr am Rotieren, ob ich das wirklich schaffe oder ob ich das nochmal ein paar Tage nach hinten schieben muss. Aber ich habe ja jetzt in den vergangenen Sitzungen, in den vergangenen Podcast, Dingen habe ich ja zuerst den ersten und dann den zweiten vorgelesen und jetzt geht es um den dritten. Im dritten ist der große Plotpoint die anstehende Hochzeit, weil die zwei sind jetzt schon seit, ich glaube, 2 Jahren zusammen. Ja, ergibt Sinn. Ich glaube, 2 Jahre, sonst rechnen müsste man können. Reden jetzt und es hängt halt super viel da hinten dran, wenn du als Normalo-Person einen König heiraten willst. Wer hätte das gedacht? Und zum einen halt so ein bisschen die Sache, wie steht die Bevölkerung dazu, dass jetzt plötzlich eine Person kommt, die nicht mehr aus dem Land stammt und den König heiraten will, und zum anderen auch den Spagat zwischen Tradition und Modernität, weil Dinge, die vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren so in einem Königshaus funktionieren jetzt vielleicht nicht mehr. Und ja, da steige ich tatsächlich auch ziemlich weit vorne ein. Ich kann jetzt gerade nicht die Buchseite sagen, weil ich noch nicht mal den Buchsatz fürs Buch habe. Aber auch in meiner Word-Dokument ist es tatsächlich Seite 5, also ziemlich weit vorne. Wie ich mittlerweile dieses Wort hasste. Traditionell. Als ob das alles entschuldigen und erklären würde. Als ob das ein valider Grund war, warum ich mich verbiegen musste. Bell musste gemerkt haben, wie ich mich verkrampft hatte, denn er küsste meine Stirn und wandte sich dann wieder an seinen Vater. Sollte das nicht unsere Sache sein? Hale lachte. Ihr werdet das Königspaar sein. Es gibt nichts mehr in eurem Leben, das nur noch eure Privatsache sein wird. Außer wir beschützen es, wandte er ein. Der ehemalige König nickte. Das könnt ihr versuchen. Aber seien wir ehrlich, wenn zum Beispiel eure Kinder keine hochehrwürdigen Zweitnamen bekommen, dann wird man euch fragen, ob ihr unsere Vorfahren nicht respektiert. Langsam löste ich mich wieder aus Bells Umarmung. Ich finde das schon etwas makaber, ein Kind nach seinen toten Großeltern benennen zu müssen. Ja. Eine ganz kurze, diesmal nur ganz kurz, weil ich super, super schwierig fand, eine Stelle zu finden, die nicht zu viel spoilert, weil, ja, das ist das dritte Buch an sich, das fünfte Buch einer Reihe, also, ja, aber there it is.
Ja, ich denke ja immer noch auf der Frage rum, ist nach 2 Jahren heiraten vielleicht nicht ein bisschen zu überstürzt?
Ja, ach, kann nicht jeder ewig warten. Ich hab 7 Jahre, glaube ich, gewartet, bis wir geheiratet haben. Also ich meine, kommt, glaube ich, sehr darauf an, wie die Beziehung ist und wie man es auch für richtig hält. Ich finde, 2 Jahre ist an sich eine okaye Zeit.
Ja, und der dritte Weihnachtsroman, wann kommt der raus?
Wenn alles gut geht, am 3.12.
Also praktisch demnächst bald, ne? Das heißt, wenn der Podcast erscheint, noch 2 Tage, wenn wir Glück haben?
Ja, genau.
Aber definitiv vor Weihnachten, vermute ich.
Ja, definitiv vor Weihnachten. Das war jetzt in letzter Zeit super stressig, das alles noch rechtzeitig fertig zu bekommen. Und jetzt, sobald wir den Podcast aufgenommen haben, werde ich mich auch wieder dran setzen, weil jetzt noch 1, 2 Dinge passieren müssen. Aber es sieht gerade tatsächlich so aus, als wenn ich es bis zum 3.12. schaffen würde. Ja, was hast du uns mitgebracht? Wahrscheinlich kein Weihnachtsroman, oder?
Ich war mal wieder in meinem ominösen Archiv Und ich hatte da einen Starting Point, war meine Idee einer Geschichte mit einer anderen Autorin, wo wir einfach mal so, wie wir das mal gemacht hatten, so was schreiben wollten. Es hat sich dann nicht ergeben, aber der Starting Point ist noch da, der trägt den Titel 87 und war praktisch so die Idee, der Einstieg in die Geschichte und dass man dann gemeinsam das Ganze mal weiterentwickelt, so als kollaboratives Schreibprojekt. Und ich hatte mal kurz rübergelesen, habe gedacht, ich hatte ja schon vorhin so gesagt, ne, was mit Raumschiffen. Und ja, wir haben jetzt mal tatsächlich irgendwas mit Raumschiffen. Langsam flammte die rote Schrift auf, die unheilvoll die Worte Condition Rot über den Bildschirm warf. Captain Saunderer starrte fassungslos auf die Anzeige. Ihre Augen verengten sich, während sie das Chaos um sich herum zu begreifen versuchte. Ihre Stimme war ein perfekter Spagat zwischen Erstaunen und Autorität, als sie knapp befahl: Status? Lieutenant Gregg, sichtlich angespannt, warf einen Blick auf seine Konsole. Schilden, Waffe und Hauptenergie sind offline, Ma'am. Seine Stimme zitterte leicht, doch er fing sich schnell. Was zur Hölle war das gerade? Die Frage schien an alle und an niemanden gerichtet zu sein. Commander Vatuel, dessen Stirn in tiefe Falten gelegt war, antwortete: Ich weiß es nicht, Captain. Ein unbekanntes Objekt bewegte sich auf uns zu. Der Computer konnte es keiner bekannten Bauform zuordnen. Es scheint mit uns kollidiert zu sein oder sich an der Außenhülle festgesetzt zu haben. Die Karadima bebte plötzlich. Ein tiefer Ruck durchzog das Schiff. Mem, wir haben Hüllenbrüche auf Deck 2 und 3, meldete Gregg, die Hände fest auf seiner Konsole. Santara kniff die Augen zusammen. Verdammt, was funktioniert noch? Fragte sie, während sie gedanklich die wenigen Optionen abwägte, die ihnen blieben. Notsysteme laufen stabil. Langstreckenkommunikation ist allerdings ausgefallen, antwortete Gregg. Santara schnaubte. Das hätte uns hier sowieso nichts gebracht, wir sind zu weit draußen. Lichtjahre von jeder Zivilisation entfernt. Gregg hob plötzlich den Kopf, eine neue Dringlichkeit in seiner Stimme. Ma'am, der Computer registriert Geräusche auf Deck 2. Saunderas Miene verhärtete sich. Auf die Lautsprecher. Ein Knopfdruck und die Brücke wurde von einem unheimlichen Geräusch erfüllt. Es war ein langgezogenes Zischen, fast ein Wispern, das mit einem Hauch von Schreien vermengt war. Der Captain spürte, wie sich ihr Nacken verspannte. Das klang nicht menschlich, doch die Menschheit war allein. Oder hatte das zumindest immer geglaubt. Lieutenant Gregg, versiegeln Sie Deck 2 und 3 sofort. Komm aufs ganze Schiff. Ihre Worte waren entschlossen. Gregg führte den Befehl aus und nickte. Santara trat einen Schritt nach vorne. Ihre Stimme durchdrang das Rauschen des Schiffs. Hier spricht der Captain. Alle auf die Gefechtsstation. Sicherheitspersonal zu den Schleusen von Deck 2 und 3. Wir werden möglicherweise geentert. Kaum hatte sie gesprochen, wurde der Hauptbildschirm in ein trübes Grau getaucht. Aus der Leere erhob sich ein einzelnes Symbol, das wie ein fremdartiges Siegel wirkte. Die Komm knackte und die monotone Stimme des Computers ertönte. Sonderprotokoll 87 aktiviert. Kommandokontrolle des Schiffs deaktiviert. Bitte bewahren Sie Ruhe. Sandauers Herz setzte einen Schlag aus. Ihre Finger krallten sich in die Armlehnen ihres Stuhls, während die Konsolen der Brücke nacheinander erloschen. Was zur Hölle? Dachte sie. Ihre Gedanken rasten. Und dann Stille.
Jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Das ist ja gemein.
Ja, das war ja der Starting Point. Das heißt, danach geht's nicht weiter. Aber es steckt natürlich in der Idee, also in diesem Starting Point, eine gewisse Idee. Weil wenn der Computer da zum Beispiel irgendwas aktiviert ist, heißt es ja schon mal, dass das ja irgendwie in Anführungszeichen eingebaut war, dass es irgendwas passieren kann. Und plötzlich sozusagen dem Captain das Schiff wegnimmt. Das muss ja irgendwelche Gründe haben. Das wäre dann wahrscheinlich alles erforscht worden im Verlaufe dieses Textes dann.
Man könnte jetzt aber argumentieren, je nachdem wie die Geschichte weitergeht, da hat das ja durchaus Horrorelemente drin.
Durchaus.
Weil ja vorhin die Frage war wegen Horrorschreiben und dieses, dass da irgendwas Unbekanntes ist, spielt ja schon sehr mit der Angst, dass und etwas Unbekanntes im All ist, was.
Das ist ja die eine Sache, da kann man ja sagen, okay, das ist noch, Weltall, ne, kann ja passieren, dass man vielleicht irgendwelchen nichtmenschlichen Dingen begegnet. Aber was hier natürlich dann auch noch reinspielt, ist praktisch, dass die Mannschaft dann praktisch einem immensen Kontrollverlust unterworfen ist, weil selbst das Schiff dann sagt, schalte jetzt mal ab, weil es gibt da was, wo halt festgelegt ist, wir schalten jetzt und nehmen dir die Kontrolle weg. Das natürlich dann nochmal auch in diese Richtung Horror spielt, dass du diesen immensen Kontrollverlust dann hast und da irgendwie rauskommen musst, ne? Oder halt nicht und am Ende, wie das manchmal in Horrorgeschichten halt ist, alle tot sind. Das geht natürlich auch.
Aber bei Horrorgeschichten ist es ja auch nicht immer so, dass am Ende alle tot sind. Es spielt ja immer nur mit der Angst, dass es so passieren könnte.
Das stimmt, das stimmt. Ja, wir haben heute die Episode für Dezember. Das heißt, wir haben jetzt unser erstes Jahr Bücherklang fertig bekommen, haben halt wirklich ja 12 Episoden monatlich gemacht, haben über unsere Bücher geredet, über unser Schreibleben. Wie hast du das so im Rückblick denn erlebt, Annalisa?
Ich finde das gerade richtig weird, dass jetzt das erste Jahr schon vorbei ist und ich habe vorhin in den Notizen gesehen und war so, warte, sind wir schon wirklich am Ende des Jahres? Aber ja, das ist ganz wild. Ich würde sagen, definitiv hat mir das sehr viel Spaß gemacht und mich auch dazu gebracht, wesentlich regelmäßiger zu lesen als sonst, weil sonst hatte ich ganz oft, dass ich dann einfach monatelang gar nicht gelesen habe und jetzt war dieses Jahr, dass ich sehr, sehr durchgängig gelesen habe und einfach auch der Austausch war sehr schön. Hast du auch das Gefühl, dass du dadurch mehr gelesen hast, oder?
Ja, also so ab dem 10. eines Monats denke ich dann immer, oh Gott, ich muss noch hier weiterlesen, damit ich dann im Bücherklang was berichten kann.
Ja.
Und das, also ich finde diesen sanften Druck sozusagen, den finde ich sehr, sehr schön. Und auch der Austausch, also wir haben ja nun wirklich, kann man glaube ich so sagen, doch eher grundverschiedene Genres, die wir interessant finden und die wir dann auch vorstellen. Aber das heißt ja nicht, dass man dann sagt, das ist jetzt irgendwie doof oder so, sondern man kann da halt ja offenen Geistes rangehen und sagen, ah, ist interessant, ich kann mit dem Genre vielleicht nichts anfangen, aber hier die Geschichte, die du da jetzt erzählt hast, die finde ich halt trotzdem super spannend, ne? Oder das ist was, wo ich sage,
ja,
Das bringt einen doch zum Nachdenken. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ich würde noch hinzufügen, dass ich ja tatsächlich, es gibt ja einfach unendlich viele Bücher, also nicht unendlich viele, aber gefühlt unendlich viele Bücher. Und schon alleine in den Genres, die man selber gerne liest und lesen möchte. Und dann einfach diese Möglichkeit zu haben, aber auch noch Bücher aus anderen Genres kennenzulernen oder einfach noch andere Bücher zu hören, was jemand anders davon hält und so, ist ziemlich cool, weil ich dadurch weniger Bücher lesen muss oder so. Oder meine To-Read-Liste weiter anwächst, wie heute mal wieder. Aber naja.
Ich fürchte, es ist dann eher so inspirativ, dass wir halt dann mehr Bücher auf unserer Liste zu landen haben.
Ja.
Aber wir haben ja auch festgestellt, vielleicht schaffen wir ja auch mehr Bücher dadurch und das ist natürlich dann wieder sehr, sehr schön.
Ich glaube, die letzten Jahre war ich immer so bei 20 Büchern oder so, die ich im Jahr geschafft habe. Und ich habe dieses Jahr tatsächlich im Mai aufgehört zu tracken, weil ich meine 20 Bücher schon voll hatte und irgendwie die Hälfte von denen nicht auf Goodreads verfügbar waren und ich dann zu faul war, die andere einzufügen. Also ich bin, glaube ich, locker bei dem Doppelten. Also wenn ich jetzt um die 40 Bücher bin, könnte das schon hinhauen.
Ja, das heißt, wir können schon mal sagen, für uns war das also ein Erfolg. Und vielleicht hier auch noch mal kurz an unsere Hörenden. Also ihr könnt natürlich auch gerne einen Kommentar da lassen, wie ihr das fandet, wie ihr vielleicht auf die letzten 12 Episoden beziehungsweise 13 mit der Nullnummer, wenn man es mal so zählt, zurückblickt. Habt ihr vielleicht auch Verbesserungsvorschläge, Dinge, die wir besser machen können? Ansonsten ein großes Dankeschön von unserer Seite, dass ihr uns dann auch zugehört habt. Und ich glaube, wir können es auch verraten, es geht natürlich mit Bücherklang im nächsten Jahr dann auch weiter.
Ja, und dann nächstes Jahr am Ende des Jahres 80 Bücher oder so. Nein.
Ach, warum nicht?
Und damit sind wir am Ende der Episode. Ihr könnt uns sehr gerne schreiben an info@t1h.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter t1h.net. Und dann bis zum nächsten Monat, wenn dann schon 2025 ist. Bye, bye.
Genau, bis zum nächsten Jahr. Tschüssi.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net